Guten Morgen und herzlich willkommen zur 22. Podcast-Folge zum digitalen Agrarbüro. Ich gebe ja aktuell sehr viele Workshops. Also, ich hatte das ja bisher noch nicht, dass ich wirklich in so einer kurzen Zeit so viele Workshops gegeben habe. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Landwirtschaftskammern da an meinem Angebot interessiert sind und natürlich dementsprechend auch, wie viele Landwirte da Bock auf das digitale Agrarbüro haben oder manche haben auch nicht so viel Bock, aber dafür kann ich ihnen dann das Thema so ein bisschen näher bringen, dass man dann irgendwie Bock darauf bekommt. Genau, und in diesem ganzen Zuge dieser vielen Workshops, die ich jetzt auch mit verschiedenen Bundesländern zusammengeben darf, habe ich natürlich einige Fragen bekommen. Und in dieser Folge habe ich jetzt mal so die fünf meistgestelltesten Fragen zusammengefasst und möchte gerne mal darüber sprechen, weil es sind immer wirklich, also gerade zum Thema E-Rechnung, Buchhaltungsprogramm, Ordnerstruktur, Dateibenennung, was auch immer. Also ist natürlich super viel, was man da auch irgendwie für sich gar nicht weiß. Also zum einen so, was gibt es für Möglichkeiten? Und zum anderen aber auch das Thema so, wie soll ich es am besten machen? Also was ist da so für mich die beste Lösung? Und da möchte ich heute gerne mal drüber sprechen. Also das Thema geht von bis. Also ich habe jetzt eine Frage zum Scanner. Ich habe eine Frage zum Buchhaltungsprogramm. Da habe ich jetzt drei Stück sogar und dann habe ich noch bezüglich Dateibenennung eine rausgepickt, weil das waren halt so Themen, die waren wirklich sehr gefragt in den Workshops und da habe ich gedacht, die beantworte ich jetzt einfach noch mal hier, weil auch in den Workshops ist es natürlich so, also grundsätzlich biete ich immer einen Workshop an, der geht 4 Stunden, aber natürlich nicht am Stück, weil das sehr erschlagend sein kann von der Länge, sondern das ist ein Workshop, den gebe ich dann mit der Kammer oder mit einem Verband zusammen. Und der ist aufgeteilt in 2 Termine und diese Termine haben jeweils 2 Stunden und innerhalb dieser 2 Stunden gibt es sogar auch noch mal eine Pause. Also es ist halt so, dass ich dann auch immer so kurz das mal ein bisschen sacken lassen möchte für die Teilnehmer, weil ich erzähle das vielleicht zum 5. Mal oder zum 10. Mal, aber die Teilnehmer hören es ja natürlich zum allerersten Mal und deswegen ist mir persönlich das sehr wichtig, dass man natürlich da das auch so ein bisschen sacken lassen kann. Und ich kann halt auch nur begrenzt auf Fragen eingehen, weil wenn ich halt diese 4 Stunden habe, ich weiß, das klingt super viel, das habe ich am Anfang auch gedacht, aber ich habe ja die 4 Stunden mit speziellen Themen durchgeplant und möchte da ja natürlich auch so viel Input wie möglich geben, dass man da auch so in diese Motivation reinkommt, was umzusetzen. Und dann ist es so, dass ich natürlich nur begrenzt auf Fragen eingehen kann, weil da teilweise 20 bis 40 Teilnehmer sitzen. Und so sehr ich natürlich mir auch wünsche, jedem dadurch weiterhelfen zu können, ist es natürlich auch immer für jeden sehr unterschiedlich. Der eine kennt sich vielleicht in dem Bereich Vorbereitung der Dokumente schon wahnsinnig gut aus und der andere sagt, ja, nee, da muss ich jetzt aber noch mal alles zu hören, weil ich bin noch voll der Papiermensch und weiß gar nicht, wie der Übergang ins Digitale geht. Also grundsätzlich sind ja die Betriebe immer sehr unterschiedlich aufgestellt und deswegen habe ich gedacht, nehme ich jetzt einfach mal die 5 wichtigsten Fragen raus, dass ich die hier noch mal ein bisschen genauer beantworten kann und dann kann ich auch noch mal so ein bisschen ja einfach länger drauf eingehen. Das finde ich immer ganz schön. So, wir starten jetzt auch direkt mit der ersten Frage. Die ist jetzt ein bisschen länger. Und zwar wird der Scanner nur am Anfang benötigt, wenn ich die bereits vorhandenen Belege der letzten 10 Jahre digitalisieren möchte. Dann geht doch eh alles nur noch über Digital- und E-Rechnung. Also grundsätzlich ist es so, was mir so als erstes jetzt an dieser Frage auch aufgefallen ist, ich würde niemals die Belege aus den letzten 10 Jahren digitalisieren, sondern ich würde grundsätzlich immer ein festes Stichdatum festlegen, ab wann du digital sein möchtest. Das muss natürlich jetzt nicht in den nächsten 3 Wochen sein. Ich würde es aber so takten, dass es schon so, ich sag mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen Druck erzeugt und dass halt auch noch eine Motivation da ist, das Ganze umzusetzen. Weil wenn man jetzt sagt, ja, ich werde in 3 Jahren digital, dann kann ich dir versprechen, das wirst du dann nicht sein, weil dann wirst du vielleicht in 10 Jahren digital sein, weil dann ist das Ziel viel zu weit weg. Deswegen ist es wichtig, sich ein Ziel zu setzen, was relativ greifbar ist, dass du zum Beispiel sagst, ich werde in 2 Monaten digital oder in 4 Monaten, also wirklich relativ zeitnah. Natürlich kann sich das immer mal verschieben. Wir wissen ja, wie das in der Praxis ist in der Landwirtschaft, aber wenn du dann sagst, es sind zum Beispiel statt 4 Monaten 5 Monate oder statt 4 Monate sind es 6 Monate, dann finde ich das auch alles noch im Rahmen. Nur dann hast du halt einfach mal für dich so einen Richtwert. Und grundsätzlich ist es halt bei den Altbelägen so, also die würde ich einfach in den Keller oder auf dem Dachboden verbannen, würde da mit einem Edding hinten drauf schreiben, dass die, also bis wann du die noch aufbewahren möchtest und dann, oder aufbewahren musst, wohl eher gesagt, möchte, will die, glaube ich, keiner. Also wollen tut keiner Belege aufbewahren, aber müssen tun wir es alle. Also ich mache das immer so dann, wenn ich bei Kunden bin und wir das Archiv dann sortieren. Ne? Ich bin ja jetzt so gar nicht mehr draußen. Also ich arbeite ja mittlerweile komplett online mit Landwirten. Aber einfach so als Tipp, nimm dir die Akten einmal kurz vor. Guck da auch gar nicht großartig rein, sondern meistens steht ja auf dem Ordnerrücken, welches Wirtschaftsjahr das ist. Dann ziehst du da, also packst da 10 Jahre drauf. Also du musst halt immer auch bei der Frist erstmal das Jahr dann aufrunden. Also wenn du zum Beispiel jetzt Belege hast, die von diesem Jahr sind, also jetzt vom Wirtschaftsjahr bis zum 30.06.24, dann rundest du auf 25 auf und dann nochmal auf 10 komplette Jahre. Das heißt, wir sind dann bei 2035 und dann würdest du halt hinten auf die Akte draufschreiben, ab 2035 entsorgen. Das wäre dann das Ding. Also das finde ich so dann am einfachsten und dann musst du das Ganze nicht digitalisieren, sondern weißt dann ganz klar für dich, zum Beispiel ab März 2025 habe ich meine Belege komplett digital. Oder du sagst ab dem nächsten Quartal, also ab dem 01.01.25 oder du sagst ab dem nächsten Wirtschaftsjahr, aber das liegt natürlich jetzt noch so ein bisschen weiter weg. Also da hätte ich so ein bisschen Angst, dass dann das Ziel nicht mehr so greifbar wäre, weil das dann ja auch noch, ich glaube, 7 Monate sind es ja dann noch. Von daher würde ich das dann eher so machen. Nee, 8 Monate sind das noch, wenn wir jetzt den November mit einbeziehen. Ja, genau. Also dann würde ich das eher so machen, ja, dass du dann sagst, zum Quartal, so hatte ich das letztens auch mit einer Landwirtin, die hätte mich auch gefragt. Und dann haben wir gesagt, wir machen das zum 01.01.25 alles fertig. Dann teilen wir das natürlich dem Steuerberater mit und der kann sich dann auch darauf einstellen. Also ich würde wirklich gar keine Zeit mehr mit den Altbelegen irgendwie verschwenden, sondern ich würde einfach sagen, ab in den Keller, beschriften, gut ist, einmal im Jahr runtergehen, entweder dann durch den Schredder jagen oder wenn du sagst, du hast da eh den Ofen an, dann einmal reinschmeißen und gut ist. Und ansonsten, also dahinter kam ja noch diese Frage, soll ich die 10 Jahre alten Belege einscannen und dann dieses, das geht doch alles nur noch digital und über E-Rechnung? Ja, auf jeden Fall. Also es wird künftig immer mehr digital reinkommen. Und gerade die E-Rechnung, also ab 2026, geht ja auch die Pflicht in eine andere Richtung. Also dass du dann sagen kannst, wenn jemand mir eine Rechnung in Papierform schickt, dann hast du als Empfänger das Recht zu sagen, nee, möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass du mir die Rechnung in digitaler Form schickst. Und gesetzlich betrachtet ist dann diese Person, also der Absender, dazu verpflichtet, dir dann die Rechnung in digitaler Form zu schicken. Das heißt, da hast du auf jeden Fall total recht. Also da ist es so, dass die Rechnung dann nur noch in digitaler Form kommen werden. Und bei allen anderen Dokumenten, das ist natürlich immer relativ individuell. Also es werden natürlich mittlerweile ein paar Anträge auch digital umgestellt, aber das macht es nicht alles immer unbedingt leichter, ne? Also der Antrag muss, egal ob digital oder in Papierform, trotzdem ausgefüllt werden. Also der braucht ja trotzdem Daten, mit denen er sozusagen gefüttert werden muss. Und das ist natürlich immer wahnsinnig viel. Also auch bei dieser Düngeverordnung, was man da alles so mit reinpacken und dokumentieren muss. Also ich glaube generell, das Wort Dokumentation unter den Landwirten überhaupt zu erwähnen oder zu sagen, ist eh schon ein schwarzes Schaf. Also das ist einfach da so durch, weil man einfach so viel dokumentieren, hinterlegen, nachweisen muss und man hat so viele Prüfungen und Kontrollen und so weiter. Und das ist halt echt der pure Wahnsinn. Also deswegen würde ich da auf jeden Fall, ja, bei den Belegen, also wenn wir jetzt bei den steuerlichen Belegen bleiben, würde ich da so wenig Zeit wie möglich mit verbringen und dann schauen, dass du dich wirklich auf die aktuellen Belege konzentrierst, also dass du da sagst, was kann ich da digitalisieren, also was kann mir digital zugestellt werden und was muss ich dann auch nicht nochmal irgendwie einscannen, weil das finde ich immer wichtig. Alles, was du digital schon zugestellt bekommst, das musst du ja dann nicht einscannen. Das heißt, den Schritt sparst du dir ja dann. Und deswegen würde ich dann dementsprechend das Ganze ja so umstellen. Also so viel zu der ersten Frage. Schaue ich mal gerade. So, die zweite Frage ist, sinnvoll ist das Buchhaltungsprogramm mit dem Steuerberater abzustimmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also kann ich zu 100% genauso unterschreiben. Also die Frage geht ja schon in eine bestimmte Richtung. Definitiv ist es wichtig, das Buchhaltungsprogramm erstmal mit dem Steuerberater oder mit der Buchstelle abzustimmen. Also einmal zu fragen, mit welcher Buchstelle arbeite, ach, mit welcher Buchstelle, mit welchem Buchhaltungsprogramm arbeitest du und sich dann dementsprechend danach zu richten. Wobei ich da ein kleines Aber einlegen muss, denn ich kenne mich ja mit ein paar Buchhaltungsprogrammen sehr gut aus. Und also es sind sechs, mit denen ich mich sehr gut auskenne, aber ich kenne natürlich noch weitaus mehr als diese sechs. Nur diese sechs Buchhaltungsprogramme habe ich standardmäßig in dem Vergleich, den ich halt bei Workshops auch durchlaufe, mit drin. Aber ich kenne natürlich auch noch darüber hinaus andere Programme. Also standardmäßig habe ich halt immer Adnova Plus, Just Farming, NLB, Top Farm Plan, DATEV Unternehmen Online und LOS Büro. Es gibt aber ja auch noch AgroStar, es gibt Hannibal, es gibt Agrarmonitor. Also es gibt so viel oder LexOffice, was auch immer, an Programmen, die man natürlich auch noch nutzen könnte. Deswegen, und man muss halt immer so ein bisschen gucken, wie die Programme auch untereinander funktionieren. Also ich weiß, dass die meisten Steuerberater mit DATEV Unternehmen Online arbeiten, weil ich halt selber auch aus der Steuerberatung komme. Also ich bin keine gelernte Steuerfachangestellte, bitte nicht verwechseln, sondern ich habe eine kaufmännische Ausbildung im Bereich Wirtschaftsinformatik gemacht, also eine von mehreren Ausbildungen, die ich gemacht habe, und habe mich bei einem Steuerberater mal 2018 beworben, habe da halt bis 2021 dann gearbeitet und war an der Zentrale als Kanzleimanagerin tätig, also habe da halt dementsprechend viel Organisatorisches gemacht, also auch was so Prozessoptimierung und so weiter anging, und deswegen kenne ich mich, also ich sag mal so, ich kenne mich dann nur bedingt mit gewissen steuerlichen Bereichen aus, aber ich hatte halt jeden Tag über 20 Bescheide in der Hand, die ich eingetippt habe. Also dann guckt man da ja schon irgendwie mal drüber, lässt sich auch ein paar Sachen davon erklären und kriegt halt natürlich auch so in Mandantengesprächen oder durch die Mandanten Nachfragen, also weil ich ja auch das Informationsmanagement abgebildet habe, sehr viel mit. Und dadurch kenne ich schon sehr viele steuerliche Richtlinien, auch gerade für Landwirte, weil wir hatten bei uns zwei Steuerberater und einen Buchhalter, der auf Landwirte spezialisiert war. Also da bin ich schon drin in dem Thema, sonst würde ich das hier natürlich auch gar nicht machen. Aber grundsätzlich bin ich halt, also wollte ich nur einfach mal sagen, so jetzt von der Fachkompetenz ganz klassisch gesagt, bin ich keine Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirtin, die jetzt sagt, ich kann dir hier bis in die Tiefe alles erklären. Also bei mir ist dann auch irgendwann Schluss, aber wie gesagt, so die Standards kenne ich und das, was auf Landwirte bezogen ist, natürlich auch. Genau, also so viel dazu. Und ich würde es auf jeden Fall mit dem Steuerberater abstimmen. Was mir jetzt gerade einfällt, was auch oft als Frage kam von Landwirten, war, dass gesagt wurde, meine Buchstelle oder mein Steuerberater ist überhaupt nicht, also 0,0 digital. Was mache ich damit? Weil die Buchführung sollte ab nächstem Jahr im Bestfall digital sein, zumindest die Eingangsbelege. Und dann ist das natürlich sehr schwer, also erschwert das den Prozess, wenn der Steuerberater vorne dran steht, also zwischen dir und dem Finanzamt und sagt, nee, ich bin halt nicht digital, finde ich damit ab. Also ich finde es eh sehr schleierhaft, dass so viele, also ich habe das wirklich schon öfter gehört in den letzten Wochen, dass so viele Steuerberater nicht in der Lage sind, auf digital umzusteigen, weil, gut, vom Personal will ich das nicht bewerten, aber eigentlich müssen die sich natürlich auch an diese gesetzlichen Richtlinien halten. Und die gesetzliche Richtlinie besagt halt, dass man ab 2025 ein Buchhaltungsprogramm haben muss, womit man die Belege digital empfangen und archivieren kann. Und wenn der Steuerberater das nicht hergibt, dann ist halt die Frage, entweder, also müsste man nochmal dann genau sich angucken. Es gibt halt Steuerberater, die nehmen nur Papierbelege an und scannen halt alles selber ein, damit die halt eine einheitliche Struktur haben und übermitteln das dann über DATEV digital ans Finanzamt. Oder es gibt halt Steuerberater, die sagen, ich scanne es nicht ein und mache das halt alles in Papierform, die Steuererklärung, aber also und geben es dir ja natürlich auch in Papierform zurück, das ist klar. Aber sie müssen es in jedem Fall, also egal welches von den beiden Beispielen, die ich gerade genannt habe, müssen sie in jedem Fall das digital ans Finanzamt übermitteln. Also das bleibt ihnen gar nicht anders übrig, weil die Portale sind ja mittlerweile alle digital. Das sind ja Online-Portale, also Elster und DATEV und so weiter. Von daher ist das jetzt nicht möglich, dass der Steuerberater irgendwas also in Papierform an das Finanzamt schickt. Deswegen müsste man das mal ein bisschen genauer hinterfragen. wieso der Steuerberater nicht digital ist. Also kann man ihn auch mal so direkt fragen, wieso das nicht möglich ist, ob er kein Programm hat, keine Anbindung zum Mandant, weil da muss der Steuerberater natürlich extra Lizenzen dafür zahlen, dass er wiederum ein Programm dem Mandanten zur Verfügung stellen kann. Also da gibt es wahnsinnig viel, was natürlich auch für den Steuerberater so an zusätzlicher Arbeit ja, bevorsteht, wenn er selber für sich noch gar nicht so diesen Übergang zum Digitalen geschafft hat. Deswegen, also bevor er das irgendwie dir dann als Mandant anbieten kann, muss er das wahrscheinlich erstmal selber so durchblicken oder halt auch natürlich finanztechnisch alles mit einplanen. Und deswegen denke ich, das ist auf jeden Fall ja ein Thema, wo du dich mal mit deinem Steuerberater drüber unterhalten solltest. Und wenn du sagst, nee, der will partout nicht digital werden und das wird auch nicht zeitnah irgendwie mal umgesetzt, also nicht in den nächsten Jahren, dann würde ich sagen, okay, dann würde ich eventuell überlegen, den Steuerberater zu wechseln. Also du kannst mich da auch gerne nochmal zu ansprechen, weil ich habe mehrere Steuerberater, die ich empfehlen kann, die auch wirklich auf Landwirte spezialisiert sind. Also unter anderem auch mein alter Arbeitgeber, aber abgesehen davon habe ich auch noch andere Steuerberater, die arbeiten alle online. Das heißt, das ist komplett egal, ob du jetzt aus Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg oder sonst woher kommst. Also die sind zwar hier im Raum Osnabrück-Münster, aber die arbeiten halt online und die nehmen auch noch neue Mandanten an. Also nur einfach als Information, weil das ist halt schon ein wichtiges Thema, dass halt die Zusammenarbeit da einfach klappt. Weil sonst ist es wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, so viel zu dieser Frage. Dann kommen wir zur dritten Frage. Welche Länge ist bei Dateinamen zulässig? Diese Frage fand ich sehr spannend. Also da kam auch teilweise dann noch die Frage hinterher, und was würdest du für einen Dateinamen empfehlen? Und grundsätzlich, also welche Länge zulässig ist, das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich habe noch nie, wenn ich, also ich arbeite ja mit Windows, ich arbeite ja nicht mit Apple, aber auch generell im Programm, also ich habe noch nie diese Länge von einem Dateinamen ausgeschöpft, also dass irgendwie dann gesagt wurde von dem Programm, von dem PC, du kannst jetzt nicht länger tippen, sondern ich bin eigentlich immer in so einer relativ humanen Länge geblieben, weil ich auch kein großer Fan von langen Dateinamen bin. Das finde ich absolut schrecklich, weil erstens hat man eine OCR-Erkennung und zweitens ist das auch wahnsinnig schwer, das langfristig durchzuziehen. Also ich hatte mal eine Kundin, also eine Landwirtin, die hatte 5, 6 Parameter in dem Dateinamen drin und ich habe gesagt, sie kann das gerne ausprobieren, aber sie wird das langfristig nicht durchziehen. Und nach knapp 3 Monaten hat sie mir dann berichtet, dass sie den Namen wieder um die Hälfte gekürzt hat, weil das einfach nicht möglich ist. Das ist so umständlich und das braucht wahnsinnig viel Zeit und deswegen empfehle ich immer, so wenig Parameter wie möglich und so viel wie nötig zu nutzen. So dass du halt sagst, es wird halt grob der Inhalt von dem Dokument wiedergegeben, aber jetzt nicht jedes Detail, weil wie gesagt, dafür haben wir eine OCR-Erkennung, also eine Volltextsuche, wo wir dann auch nach Details in dem Dokument suchen könnten. Und abgesehen davon, man kriegt auch eh nie alle wichtigen Details in den Dateinamen. Das ist komplett unmöglich. Also manche schreiben da auch den Betrag noch irgendwie mit rein oder so. Das würde ich nicht machen. Also ich würde halt gucken, gerade jetzt bei Belegen, ist für viele das Datum auf jeden Fall sehr relevant. Also dass man sagt Jahr, Monat, Tag oder nur Jahr und Monat und dann halt schaut, zum Beispiel den Lieferanten reinpackt, also dass man sagt, zum Beispiel von Reifeisen, Futtermittel, sowas halt, ne, also dass man dann sagt, ich habe den Lieferant und ich habe den Inhalt der Lieferung, aber ich würde jetzt nicht irgendwie da 10 Sachen noch hinterschreiben. Also Futtermittel, Kühe, fünf, weiß ich nicht, wie viel Kilo man geliefert bekommt. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sage jetzt mal als Beispiel 50 Kilo oder 1 Tonne. Also das, sowas würde ich da halt nie mit reinschreiben, sondern wirklich nur relevante Parameter, bei denen du sagst, das ist jetzt für mich wichtig, dass ich das weiß und das andere wiederum kann ich dann angucken, wenn ich die Datei öffne und dann danach suche oder halt allgemein über die OCR-Erkennung gehe. Weil da muss man wirklich schauen, dass man damit sehr sparsam umgeht, das sage ich auch immer wieder. Und wenn man die Dokumente, also die Belege in einem Buchhaltungsprogramm abgelegt hat, dann ist es auch teilweise bei dem Buchhaltungsprogramm so, dass die dann selber eine Benennung festlegen, beziehungsweise dass die Buchhaltungsprogramme eher dann gucken, dass du den Inhalt von dem Beleg siehst, als jetzt nur den Namen. Also dass es da teilweise auch dann rechts zum Beispiel ein Vorschaufenster gibt und dann siehst du halt, also guckst du automatisch eher rechts zu dem Vorschaufenster als zu dem Dateinamen. Also das muss man immer überlegen. Ich finde das grundsätzlich natürlich gut und wichtig, sich Gedanken über den Dateinamen zu machen, also egal, ob wir jetzt über Belege sprechen oder über Verträge, Lieferscheine, Versicherungen, Finanzen, was auch immer. Also Das unabhängig davon, aber ich würde grundsätzlich immer schauen, dass du da halt wirklich sparsam mit umgehst, würde halt dann Parameter festlegen, die dann da zum Standard werden und dann dementsprechend die auch einheitlich verwenden. Also das ist so das, was ich zu diesem Thema sagen kann. Und du kannst natürlich auch gerne, also an die Person auch, vielleicht hört die auch gerade zu, die die Frage gestellt hat, du kannst natürlich mal gerne testen, wie viel Zeichen man in so einen Namen von einer Dateibenennung reinbekommt. Ich weiß es nicht, vielleicht sind es 50, vielleicht sind es 30, aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausreizen. Also unabhängig davon, wie viel zulässig ist. Genau, ja, dann kommen wir zur vierten Frage. Was passiert mit den Rechnungen, wenn ich das Buchhaltungsprogramm wechsle? Ah, die Frage, die habe ich auch richtig geliebt. Die fand ich super, weil viele natürlich auch vor dem Thema stehen, dass sie sagen, ich habe jetzt ein Buchhaltungsprogramm, entweder wird es aber vielleicht nicht weiterentwickelt oder mir gefällt es nicht, weil da bestimmte Funktionen nicht irgendwie erfüllt sind und ich möchte gerne wechseln. Und da muss man natürlich überlegen, wie gehe ich da am sinnvollsten vor. Und ich empfehle immer mit dem Buchhaltungsprogrammanbieter, wo du jetzt gerade bist, einmal Kontakt aufzunehmen und ganz offen zu kommunizieren und zu sagen, hier, ich möchte gerne wechseln zu einem anderen Buchhaltungsprogrammanbieter. Dann fragen, ob es da eventuell so eine Art Umzugsservice gibt, weil eigentlich ist das digital jetzt kein Hexenwerk, wenn man sagt, ich habe die Belege sozusagen in der Datensicherung und schiebe die in das andere Programm rüber. Also entweder, ob das möglich wäre, da muss man dann eventuell noch Zusatzkosten tragen, aber ich denke, das wäre es dir auf jeden Fall wert, weil das andere wäre halt einfach Zeit, die man noch investieren müsste. Also das wäre auf jeden Fall die komfortabelste Lösung. Oh Gott, was ist mit diesem Wort? Ja, und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass du nachfragst, wenn du kündigst bei dem Buchhaltungsprogrammanbieter, wie lange deine Daten noch dort gespeichert werden. Also, weil du musst ja eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gewährleisten durch das Buchhaltungsprogramm. Und wenn du da kündigst, dann kann es sein, dass die sagen, ja, hier, du zahlst jetzt nicht mehr, wir speichern deine Daten nicht, Pech gehabt. Und dann ist es wichtig, dass du da natürlich auch noch diese ganzen Altbelege, die du da digital abgespeichert hast, wenn das jetzt mehrere Jahre sind, einmal alle gesammelt runterziehst und speicherst. Und dann wiederum halt bei dem neuen Programm hochladen oder, wenn es halt möglich ist, direkt über den Umzugsservice das zu machen. Aber da will ich jetzt nichts Falsches versprechen, weil das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, von welchem Programm zu welchem Programm du umziehst. Und da ist das unterschiedlich, wie kompatibel die miteinander sind. Also von daher würde ich da auf jeden Fall einfach mal nachfragen, auch natürlich bei dem neuen Programmanbieter fragen, wie ist das? Ich habe das Programm, ich würde gerne zu euch umziehen, könnt ihr da unterstützen? Also einfach alle, die daran beteiligt sind, darüber unterrichten und dann mal schauen, ob es diese komfortable Lösung dazu gibt und dann dementsprechend. Ja, ansonsten, wenn das nicht möglich ist, das über eine Datensicherung runterziehen und speichern und bei dem anderen wieder hochladen. Das wäre jetzt so das Einfachste. Und ansonsten, also ja, was passiert? Also ja gut, die Frage, also was passiert? Also es kann halt auch sein, dass nach der Kündigung dann die Rechnungen gelöscht werden. Das würde ich einfach mal nachfragen, weil normalerweise ist es so, also ich kann ja auch aus Dienstleistersicht sprechen und wenn ich zum Beispiel jetzt Kunden habe, mit denen ich jetzt nicht mehr zusammenarbeite, dann muss ich trotzdem alles von denen noch 10 Jahre archivieren. Weil wenn das Finanzamt mich jetzt prüfen sollte, dann wollen die natürlich wissen, wen hattest du in dem und dem Jahr als Kunde. Und dann kann ich ja nicht sagen, ja, dann habe ich jetzt alles von dem gelöscht, weil ich seit 2 Jahren nicht mehr mit dem zusammenarbeite, sondern ich muss natürlich alles von dem aufbewahren. Also deswegen ist es bei mir so, also aus Sicht des Dienstleisters, dass ich auf jeden Fall alles noch habe, 10 Jahre lang. Egal, ob ich mit wem noch zusammenarbeite oder nicht. Ich weiß aber nicht, wie das bei Buchhaltungsprogrammen ist, weil da sprechen wir ja nicht direkt über Kundendaten, sondern da ist es ja so, dass du dann ja auch bewusst gekündigt hast und dass es dann halt sein kann, dass die vielleicht dann auch von dieser Archivierungsfrist so ein bisschen entbunden werden und dass dann gesagt wird, ja, nee, jetzt muss ich es nicht mehr aufbewahren, jetzt ist der Kunde wieder selber für zuständig. Also da würde ich mich auf jeden Fall nochmal zu informieren. Dann kommen wir jetzt schon zur fünften und zur letzten Frage. Also ich merke auch immer wieder, mehr als 5 Fragen ist nicht gut, weil sonst wird es viel zu lang. Also wir kommen, wenn wir 5 Fragen haben, immer gut mit 30 Minuten hin. Und zwar ist die fünfte Frage, würden Sie von Lexware Office in einem landwirtschaftlichen Ach so, nee, andersrum. Würden Sie von LexWare Office in ein landwirtschaftliches Buchhaltungsprogramm wechseln? Also, witzigerweise, ich fand das super spannend, weil ich wusste gar nicht, dass mehrere Landwirte auch mit LexWare Office arbeiten. Damit arbeite ich nämlich auch. Also, das hieß vor einem knappen Monat, am 23.09. hieß es noch LexOffice. Jetzt wurde es am 24.09. auf LexWare Office umbenannt. Und ich sage euch eins, ich hasse Veränderungen. Also nicht im Sinne von, dass ich mich nicht gern weiterentwickle, sondern ich hasse so Veränderungen wie zum Beispiel, wenn Dinge, die schon immer so hießen, einfach umbenannt werden. Das finde ich so schrecklich, weil ich bin ein Gewohnheitstier und ich hasse das wirklich wie die Pest, wenn jemand dann sagt, ja, das Programm, das heißt jetzt nicht mehr LexOffice, sondern das heißt jetzt LexWareOffice. Es gibt auch noch ein anderes Programm, damit habe ich mal gearbeitet, da bin ich jetzt ein Glück von weg. Das hieß EloPage und das heißt jetzt Applify. Wo ist der Zusammenhang? Ich meine, klar, vielleicht hat da irgendjemand fusioniert, die Firma übernommen, keine Ahnung, man weiß es nicht, was die da intern umstrukturieren, aber wieso müssen die ständig diese Namen verändern von irgendwelchen Programmen? Und oh, ich finde das so schrecklich, wirklich, kriege ich die Krise. Weil ich kann mich da dann auch nicht dran gewöhnen oder kann mich nur ganz schwer dran gewöhnen, weil ich das einfach gerne mag, wenn etwas gleich heißt. Also ich meine, Coca-Cola hat ja auch seit 30 oder wie lange es die schon gibt, haben die seit Ewigkeiten schon das gleiche Logo und das gleiche Branding. Und ich finde das so super. Und das hat für mich nichts damit zu tun, dass sich Coca-Cola nicht weiterentwickelt hat. Der Schriftzug hat sich ja so minimal verändert, aber grundsätzlich sind die Grundfarben immer gleich geblieben. Und ich finde das immer so ätzend, wenn sich irgendwas so komplett verändert, weil man verbindet ja gedanklich vom Namen oder von den Farben, je nachdem, ob man ja ein visueller Typ ist oder ein auditiver Typ, verbindet man ja dann immer was damit. Und wenn sich das dann schlagartig nach so vielen Jahren ändert, dann denkt man sich, wieso? Was ist gerade der Sinn? Also deswegen nervt mich das auch bei LexWare Office, dass es jetzt so heißt. Ich meine, der Name ist jetzt nicht so komplett anders, aber es ist einfach wieder unnötig in meinen Augen. Also, wieso kann man es nach außen hin nicht einfach so lassen? Wirklich. Das ist dann wieder irgendwie noch so ein To-Do mehr, was man dann hat, wo man sich etwas merken muss. Wo es ja nicht eh schon kompliziert genug ist mit den ganzen Programmen, die man hat und was auch immer, sich da die Namen zu merken. Naja, auf jeden Fall, um jetzt mal auf die Frage zu antworten. Also ich würde generell, also LexWare Office ist ein richtig gutes Programm. Erstmal großes Lob. Also ich nutze das mittlerweile seit Anfang 2022, also seit knapp 2 Jahren. Ich habe im ersten Jahr der Selbstständigkeit, also im ersten Dreivierteljahr der Selbstständigkeit, auch aufgrund des Umsatzes halt, hatte ich kein Buchhaltungsprogramm. Das war damals auch nicht Pflicht. Und ich habe das dann alles witzigerweise noch über Excel-Listen gemacht. Das finde ich so lustig, wenn ich die jetzt noch angucke. Ich fand das so süß. Also ich habe ja halt auch irgendwie mal angefangen, ne? Und das habe ich dann halt dem Steuerberater vorgelegt und dann hat er daraus die Steuererklärung gemacht aus meinen Excel-Listen. Richtig lustig. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, ich will das jetzt mal hier ein bisschen automatisieren und optimieren, das ganze Thema mit Rechnungsschreibung und Kundenverwaltung und alles. Und jetzt habe ich halt LexOffice. Nee, guck jetzt. Ich kann es nicht. Es heißt LexWare Office, aber es ist für mich noch LexOffice. Auf jeden Fall habe ich da gibt es 4 Tarife. Ich habe den XL-Tarif, weil ich da halt auch noch mehr Auswertung und so weiter habe. Ich finde das total klasse. Also ich habe da halt ganz normal Rechnungsschreibung, Online-Banking, Belegablage und wie so ein kleines DMS. Also es ist kein offizielles DMS, aber es ist halt so, man kann auch zusätzlich so ein paar Dokumente zu Kunden ablegen. Das finde ich auch klasse. Also ich habe halt für mich. Ich zahle da jetzt 30 € im Monat ungefähr. Vielleicht sind es auch nur 27, aber für mich ist es perfekt. Also der Preis rechtfertigt auf jeden Fall genau das, was ich dafür bekomme. Es ist, also entspricht auch genau meinem Ordnungssinn, weil jeden Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, ist alles schön chronologisch sortiert. Oh, das ist ganz toll. Also ich bin auch mal richtig stolz, wenn ich das meinen Kunden zeige, wie strukturiert ich unsere ganze Korrespondenz und alles, was wir uns da schicken und teilen und so alles da angeordnet habe. Das ist wunderbar. Vor allem ja, ich finde es natürlich super schnell. Also es ist ja auch alles mit OCR-Erkennung und es ist halt einfach durch diese Ordnung und diese klare Struktur sehr nachvollziehbar. Genau, also es ist halt so, LexWare Office ist einfach ein Buchhaltungsprogramm. Also es hat Rechnungsschreibung, Online-Banking und ja, Belegablage ganz normal. Und wie gesagt, wenn man möchte, auch noch so eine Art, ich sage immer DMS in Anführungsstrichen, weil offiziell ist es keins. Also es ist. Sondern es ist einfach nur die Möglichkeit, nochmal andere Dokumente abzulegen, aber ein richtiges DMS ist nochmal eine Stufe krasser. Auf jeden Fall, Ist das eigentlich, also LexWareOffice ist eigentlich für allgemeine Betriebe ausgelegt. Das heißt natürlich, es können auch Landwirte nutzen, gar keine Frage, aber es ist halt nicht auf Landwirte spezialisiert, wie zum Beispiel Just Farming. Das heißt, man kann das natürlich nutzen, aber wenn man jetzt irgendwie auch mit dem Wirtschaftsjahr und diese ganzen Themen hat, das kann LexOffice nicht. Wenn man jetzt sagt, mein Wirtschaftsjahr startet aber nicht zum 1.1., sondern zum 1.7. Das wird, glaube ich, schwer. Also ich weiß nicht, ob man das da hinterlegen kann. Und genauso auch diese Umsatzsteuerthemen mit optierend und pauschalierend, das weiß ich auch nicht, ob man das da hinterlegen kann. Also es sind einfach so ein paar mehr Dinge. Und es gibt natürlich auch noch Programme, die haben natürlich auch noch die Tierbestände und so weiter mit drin. Das hat natürlich LexOffice nicht, ne? Das ist klar. Also da sind halt nur so ein paar Standards drin. Also ich sag mal so, ich würde jetzt nicht von abraten, wenn du jetzt für dich sagst, das ist ein Top-Programm, damit will ich unbedingt als Landwirt arbeiten. Go for it, so, ne? Aber andersrum, es ist halt nicht auf ein landwirtschaftliches unter, also auf einen landwirtschaftlichen Betrieb spezialisiert. Also ich würde es, also ich habe es in meinem Buchhaltungsvergleich bewusst rausgenommen, weil natürlich könnte ich es voll entspannt mit reinnehmen, weil ich selber mit arbeite und könnte ja über diverse Fälle sozusagen berichten. Aber das Ding ist halt, dass ich das dann nicht so mit vollem Herzen empfehlen kann, weil ich dann denke, okay, es gibt ja bewusst Buchhaltungsprogramme, die nur für Landwirte entwickelt wurden. Wieso soll ich jetzt so ein allgemeines empfehlen? Also ich habe in der Empfehlung schon ein allgemeines Programm. Das reicht mir und das nutzen auch wirklich viele Landwirte, aber ich will nicht noch ein zweites allgemeines reinpacken. Und deswegen habe ich mich so dagegen entschieden. Ich berate natürlich auch sehr gerne dazu, aber ansonsten würde ich so nicht nehmen. Also ich würde jetzt nicht, weiß ich nicht, also ich meine, gut, wenn du sagst, du möchtest wechseln und bist vielleicht unzufrieden, weil du merkst, LexOffice schränkt dich gerade in den Möglichkeiten ein, würde ich auf jeden Fall wechseln. Wenn du aber sagst, ich bin zufrieden, steuerlich passt auch alles super, also auch in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, lass es so. Gar keine Frage. Also nicht ein Prozess verumstellen, also heißt das verumständlichen? Nee, also umständlicher machen auf jeden Fall, wenn er einfach ist und wenn er läuft. Und wenn alles natürlich rechtlich betrachtet auch tipptopp ist, also in den passenden Richtlinien läuft. Und das hat man ja definitiv auch bei LexOffice. Ja, so viel kann ich dazu sagen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen 5 Fragen ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht war ja für dich auch was dabei, was du entweder mich auch mal gefragt hast oder wo du sagst, ach, das fand ich jetzt auch ganz spannend, da mal die Antwort zu hören. Weil ich denke, diese Fragen, also in den Workshops, da sind, wie gesagt, immer 20 bis 40 Landwirte drin. Also das ist halt wirklich, scheinen auch Themen zu sein, die natürlich flächendeckend, unabhängig vom Bundesland oder vom Land allgemein, weil ich ja mit Österreich jetzt auch zusammenarbeite, relevant zu sein. Und deswegen dachte ich, wäre das mal ganz schön, die hier zu beantworten, dass du mal auch so einen Einblick bekommst, was ist alles möglich und was kann man alles wie tun? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin immer wieder begeistert. Je mehr ich auch über diese ganzen Programme, die ich immer vorstelle, kennenlerne, also ich bin ja mit den Produktanbietern da auch im engen Kontakt, umso mehr merke ich Wahnsinn. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber es ist natürlich auch für sich wichtig, dass man sich da nicht überschlägt und überfordert, sondern dass man schaut, welches Programm passt da am besten zu mir und welches passt vielleicht nicht zu mir, weil es einfach zu teuer ist und zu viele Funktionen hat. Also da gibt es ja genau, viele Dinge, die man da natürlich für sich auch so beachten sollte. Okay. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ich entlasse dich mal in die erste Novemberwoche. Es ist unglaublich. Ich habe das Gefühl, wir haben Oktober nur 5 Tage gehabt und der ist jetzt einfach schon vorbei. Und jetzt haben wir einfach November. In einem Monat kann ich schon meinen Adventskranz aufstellen und meinen Weihnachtsbaum. Oh Gott. Da geht es bei mir richtig los. Also für alle, die mir bei Instagram folgen unter Ordnung zum Strahlen, die dürfen sich ab Dezember auf richtig Weihnachtsspam freuen. Das wird knüppelhart. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und übrigens auch schon mal kleiner Teaser für alle, die schon von der Community gehört haben. Ich habe ja eine Community, mit der ich mich jede Woche zum Aufräumen treffe und wo wir auch ein monatliches Fokusthema haben. Und das nächste Fokusthema ist übrigens der Agrardieselantrag. Also auch wieder sehr spannendes Thema, weil der ja dieses Jahr online gemacht werden muss. Und da, genau, das wird unser nächstes Fokusthema und das übernächste wird E-Mail-Management. Und danach haben wir Passwortmanager, Ackerschlagkartei. Also es werden noch sehr viele spannende Themen kommen. Und genau da wird demnächst auch wieder die Anmeldung öffnen, weil die Community habe ich immer für mehrere Monate geschlossen, weil ich das nicht so schön finde, wenn ständig neue Mitglieder dazukommen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber finde ich halt einfach so für die Gruppendynamik in der Community nicht so schön. Also ich finde das immer schön, wenn man halt sagt, gezielt wird die Anmeldung geöffnet, dann können sich ein paar Leute anmelden, dann sind wir wieder ein paar neue Gesichter, man macht dann eine Vorstellungsrunde und dann kann sich die Gruppe wieder so ein bisschen eingrooven, als wenn jetzt halt jede Woche irgendwie wieder eine Person neu kommt und dann wieder die Runde von vorne losgeht. Das ist auch für beide. Für die Personen, die neu kommen, ist es blöd und für die Personen, die drin sind, ist es auch blöd. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt nur noch ganz gezielt. Und deswegen wollte ich das jetzt auch schon mal ankündigen. Also die Community wird bald auf jeden Fall, also die Anmeldung für die Community wird bald wieder öffnen. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mit dabei bist, weil wir dann auch durch diese wöchentlichen Termine einfach eine langfristige Ordnung schaffen. Also ich habe jetzt schon von so vielen gehört, die erst seit August dabei sind, also sozusagen bei dem neuen Schub, der letztes Mal reinkam, dass die gesagt haben, dass die sich echt sehr wohl fühlen und auch ohne die Community sich nicht jeden Freitag da hinsetzen würden und ihren Scheiß abarbeiten würden. Und ich finde es einfach so genial. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ich da so einen Mehrwert bieten kann. Man kann da natürlich auch Fragen stellen in dem Zuge, also bei diesen Aufräumterminen, wenn du da gerade in der Umsetzung bist. Also da gibt es halt kein festes Thema. Das habe ich absichtlich offen gelassen, weil ich gesagt habe, da soll jeder das angehen, was gerade wichtig ist. Und man kann halt da im Chat Fragen an mich stellen, während man in der Umsetzungsphase ist. Und das finde ich halt so genial. Also das ist echt sehr, sehr schön. Also ich bin sehr happy damit. Ich feiere immer jede Woche die Erfolge mit den Landwirten und das sind so mini kleine Erfolge, aber unheimlich schön zu hören. Also das ist halt wichtig, sich an kleinen Dingen da festzuhalten und nicht zu sagen, ja, es muss jetzt das riesengroße Ganze sein. Ich muss jetzt schnell 3 Wochen alles einscannen, alles digital oder auch meinen Desktop mal eben aufräumen, sondern es braucht einfach alles seine Zeit. Das ist wichtig, dass man das auch so, ja, vom Mindset her so versteht und nicht sagt, ja, es muss alles schnell gehen, sondern das ist nicht möglich. Muss ich mir manchmal auch bei anderen Prozessen so ein bisschen bewusst machen. Und genau, dafür ist halt die Community da, dass wir uns da gegenseitig gemeinsam pushen und motivieren und loben. Und ach, das ist einfach schön. Ich finde es, also ich freue mich wahnsinnig, dass ich da eine Plattform geschaffen habe, auf der sich die Landwirte austauschen können zum digitalen Agrarbüro. Das ist halt nur so wie so ein kleiner Nebeneffekt, dass es halt da noch eine Plattform gibt zum Austausch, aber auch, dass wir halt so diese Live-Termine haben. Das finde ich immer sehr wertvoll, weil man sich da einfach noch mal besser kennenlernt. Und wie gesagt, weil ich natürlich da als Ansprechpartner auch immer zur Verfügung stehe für Fragen und so weiter. Gut, das wollte ich nur mal gerade sagen. Also den Link für die Warteliste stelle ich auch wieder unten in die Shownotes. Da ist auch mein Newsletter hinterlegt, mein Instagram-Kanal. Also da findest du auf jeden Fall auch den Link zur Warteliste. Da kannst du dich sehr gerne unverbindlich anmelden. Also eine Eintragung in der Warteliste verpflichtet nicht zum Kauf, sondern die Warteliste bekommt einfach nur als erstes Bescheid und die Warteliste bekommt auch immer das beste Angebot, weil ich das immer schön finde, wenn jemand dann sagt, ich will auf jeden Fall mit dabei sein und genau, die Person wird dann als erstes benachrichtigt. So, dann mache ich jetzt mal Schluss. Wir sind ja schon fast bei 40 Minuten. Ich sage das immer wieder, ne? Ich kann so viel erzählen, ich liebe es einfach. Es wird mir nie ausgehen. Ich habe so viele Themen noch auf der Liste. Also, es ist der perfekte Kanal für mich hier, der Podcast. Okay, ja, dann entlasse ich dich jetzt in die neue Woche. Wünsche dir einen wunderschönen Start in den November. Ich finde den November auch immer sehr, sehr schön. Also ich finde, der ist auch nicht verregnet oder so, sondern ich finde, der ist immer sehr schön, ja, sonnig und angenehm. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss!